Hey Eki, ich versuche jetzt mal was Neues und zwar eine Sprachnachricht, nachdem wir die Folge schon aufgenommen haben. Und diese Sprachnachricht soll an den Anfang von unserer monatlichen Reflexion kommen. Kapiert? und zwar aus folgendem Grund. Also ich wollte dir sagen, im Nachgang sozusagen, dass mich das Thema Identität nach wie vor sehr beschäftigt und sehr bewegt. Ich nach wie vor sehr viel darüber nachdenke. Und je mehr ich darüber nachdenke, und das ist irgendwie so für mich das Spannende, desto mehr komme ich zur Überzeugung, dass die Identität sich nicht aus dem Gegenüber bildet, sondern mein Gegenüber höchstens das bestärkt, was ich selber entdecken kann. Und mir sind da so ein paar Beispiele gekommen. Du als Theologe, dachte ich mir, dürftest das kennen, so ein paar Persönlichkeiten aus der Bibel, die sich allesamt zurückgezogen haben in die Wüste und dann verändert wieder zurückkamen. Und das ist so ein Prozess, wo sie weggegangen sind von den anderen, weg von den äußeren Einflüssen und Umfeld und Stimmen, die da rumwirren, und sich quasi auf die Suche begeben haben zum Kern. Und da glaube ich tatsächlich, dass Identität sehr viel mehr Raum bekommt und sehr viel klarer werden kann. Was nicht ausschließt, dass mal der ein oder andere, die ein oder andere einem auf die Sprünge hilft und sagt, hey Eki, hey Daniel, eigentlich bist du doch Punkt, Punkt, Punkt. Naja, also du siehst, mich bewegt das total und das wollte ich gerne mit dir und auch vorangestellt mit den anderen teilen, um zu gucken, was das für eine Dynamik haben kann, wenn man im Nachgang die Anmoderation sich spart und das einfach in der Sprachnachricht an Eki verpackt. Und dann hast du die Gelegenheit, jetzt darauf zu antworten. Bin gespannt.
Servus Daniel. Hey, wenn ich dich so reden höre, dann kommt bei mir doch ganz stark dieser Antrieb, jetzt muss ich nochmal nachlesen, wie es denn wirklich ist. Ja, aber im Prinzip wollten wir ja den Mut haben, uns die eigenen Gedanken zu machen und du kommst gerade zu der eigenen Überzeugung, dass Identität für dich bedeutet, in die Stille, in die Wüste oder sonst wohin zu gehen. Und ja, also ich finde das gar nicht mal falsch, diesen Modus zu wählen, in die Stille zu gehen, um rauszufinden, wer man ist. Das haben ja auch schon so Dichter gesagt, dass man erst, wenn man sein gewohntes Umfeld verlässt und auf die Reise geht, rausfindet, wer man wirklich geworden ist. Und gleichzeitig finde ich, die Spannung, die löst du nicht auf, dass man sich ja selbst irgendwie in Verhältnis zu was anderem setzt. Also selbst wenn ich in die Wüste gehe, dann begegne ich ja letztendlich nicht irgendwie meiner eigenen so DNA oder so, sondern ich begegne dort unter Umständen, so wie diese Leute da, die du genannt hast, die begegnen dann Gott. Und ich denke mal, dass man das eine nicht gegen das andere ausspielen kann, sondern dass es eben dieses Wechselverhältnis ist, vielleicht wie so eine hermeneutische Spirale. Also ich schaue von immer einer anderen Perspektive wieder auf mich, wie ich bin, was mich ausmacht. Und dazu gehören halt verschiedene Blickwinkel. Und das, was ich bin in der Stille oder das, was ich bin in der Wüste, ohne Titel, ohne Kleidung, ohne Menschen, ohne Technologie, das ist sicherlich eine ganz existenzielle Erfahrung. Für mich löst es aber nicht auf, wer bin ich denn in dem, was ich tue und wie ich liebe und wie ich lebe und so weiter und so fort. Also Podcast vor dem Podcast. Ich bin mal gespannt, ob sich das durchsetzen wird. Grüße.
Der Witz ist aber, wenn ich mich selber noch nicht erkannt habe, ja, wie soll dann mein Gegenüber mich eigentlich erkennen? Also sprich, nehme ich meine Identität, sobald ich sie erkannt habe, nehme ich sie auch an.
Aber sich einfach mal der Frage auszusetzen und da eine Weile Zeit mit zu verbringen, was hat es denn damit zu tun, wie ich bin? Also die Schwierigkeit, die ich gerade erlebe oder das, worüber ich mich gerade freue, was hat das damit zu tun, wer ich bin? Und sich diese Frage zu stellen und sie immer wieder zu beantworten, hilft, glaube ich, der eigenen Identität auf die Spur zu kommen.
Der Mensch hat zwar gewisse Vorteile gegenüber den Tieren, gar keine Frage, aber er hat auch und gerade in den essentiellen Fragen aus meiner Sicht krasse Nachteile.
oder zumindest Herausforderungen, weil diese Fragen müssen geklärt und beantwortet werden, ob wir wollen oder nicht. Und wenn wir uns den Fragen nie stellen, dann glaube ich, werden wir ein miserables Leben führen. Wuhu, Ecki hat mir wieder in die Hände geklatscht und damit Gude.
Servus.
Ach, wie schön. Ich bin richtig gut drauf und du?
Also ich bin müde. Wir haben aktuell die Zimmer getauscht. Meine Frau und ich haben jetzt quasi die anderen Kinder und von daher die heutige Nacht war nicht so mega geil.
Die anderen Kinder, habt ihr noch andere als andere Kinder? Also habt ihr eigene?
Ach so, nee,
andere?
Also ich hatte ja jetzt in der Vergangenheit immer das Nicht-Stillkind.
Also, ach, ihr habt jeweils andere, habt ihr geswappt.
Ja, genau. Okay. Ich hatte das ältere Kind und jetzt haben wir gewechselt, weil einfach sozusagen Abstillen dran ist. Also nachts nicht mehr gestillt werden und wirklich irre. Innerhalb von 3 Nächten hat jetzt einfach sie durchgeschlafen, unsere Tochter, gell? Und das ist halt echt cool, weil du so merkst, das war jetzt der richtige Zeitpunkt. Wir haben das nicht erzwungen, sondern das ist einfach so ein Abnabelungsprozess, der schon stattfindet. Und wir haben den Zeitpunkt genutzt, die Zimmer sozusagen zu wechseln. Und wenn sie halt sozusagen nachts nicht die Muttermilch riecht, dann kann sie ganz entspannt einfach wieder einschlafen, wenn sie gerade aufgewacht ist.
Also, hey, die Zimmer wechseln, interessant, ihr seid da anscheinend da immer so auf Achse, so in eurem eigenen Haus, ne, in der eigenen Wohnung. Weil ich weiß schon, beim letzten Mal hast du gesagt, so ja, wir haben wieder mal andere Zimmer anders verwendet und so weiter. Und du hattest aber auch gesagt, meine ich, dass, also lass mich lügen, aber dass ihr jetzt alle in einem Zimmer zusammenpennt. Das heißt, die Zimmer gewechselt könnt ihr nur haben, wenn ihr das dann auch wiederum gewechselt habt und dann jetzt schon wieder, also ihr seid ja echt sehr, wie sagt man, fluktuide?
Ja, wirklich. Also wir stellen da regelmäßig so um und wir haben das so gemacht, dass wir nach unserem Urlaub, wo wir ja in einem großen Zelt übernachtet haben für 2 Wochen alle zusammen, haben wir das dann zu Hause auch so gemacht, dass wir alle in einem Zimmer waren. Haben dann aber ganz schnell festgestellt, dass es noch nicht passt, weil sich die 2 Kinder gegenseitig vom Schlafen abgehalten haben. Und dann war das einfach nicht dran und so haben wir dann gesagt, okay, alles klar, der Große kriegt sozusagen sein eigenes Zimmer, das haben wir dann auch eingerichtet, auch verbunden mit dieser IKEA-Aktion, ja, also haben da alles soweit ready gemacht, auch mit Spielsachen, dass da einfach so ein eigener Raum jetzt ist und das passt dann auch soweit erstmal. Ja, hast recht, wir passen da irgendwie immer so viel an, wie es dann halt gerade ist, und sind jetzt gerade, glaube ich, ein Stück weit davon getrieben. Ich war 4 Tage auf Supervisionsfortbildung und meine Frau hat halt beide Kinder dann gemeinsam gehabt und das ist jetzt so der zielleitende Gedanke, wie muss die Schlafsituation sein, dass ein Erwachsener beide Kinder ins Bett bringen kann. Das, ich weiß nicht, das sind so Luxusentscheidungen, weil ja wir zu zweit normalerweise abends da sind.
Hey, kleiner Pro-Tipp an der Stelle vielleicht. Wir haben uns irgendwann dazu entschieden, dass wir unsere Kids zusammen in einem Zimmer schlafen lassen. Und natürlich haben die sich dann gegenseitig so ein bisschen hochgeschaukelt. Ne? Also ja, kenne ich. Und dann haben wir es aber tatsächlich einfach so gemacht, dass wir die Jüngere, die noch ein bisschen mehr Schlaf braucht, zuerst schlafen gelegt haben. Und sobald die eingeschlafen ist, den Älteren dann, der musste sich dann quasi reinschleichen ins Zimmer und wir den dann vorsichtig zugedeckt haben und so weiter. Und der sich halt dann schlafen gelegt hat. Und dadurch, dass wir es jetzt hintereinander machen, können die wunderbar in einem Zimmer einschlafen und der Prozess dauert quasi, bis dann die Jüngste eingeschlafen ist, so eine Viertelstunde und danach kommt der Nächste. Mhm. Während wenn die beide gleichzeitig schlafen sollen, die dann auch gut mal eine Stunde miteinander rumalbern. Ne? Und von dem her, das ist ein schneller Prozess, wie man es hinkriegen kann, sogar in einem Zimmer.
Hey, danke. Ich werde mal gucken, wo wir es einbauen und ob wir einfach direkt wieder umstellen. Aber im Prinzip war das ja nur meine Antwort darauf, wie es mir gerade geht.
Yes.
Ich feiere es auch. Die Sonne ballert durchs Fenster rein. Heute Morgen waren die Fensterscheiben gefroren. Ich habe irgendwie Bock auf die Jahreszeit gerade. Bei uns liegt das Laub wild in der Gegend rum und es macht Spaß, da mit den Kindern durchzurennen. Also abgesehen von Müdigkeit, viel Freude gerade.
Also idealer Zeitpunkt, um mal über Identität zu sprechen, ne? So.
Ja, gerade wollte ich sagen. ich will nicht fragen, wie geht's dir, sondern hey, wer bist du heute?
Hey, wer bist denn du eigentlich heute? Ach, heute fühle ich mich so, ist ja auch alles fluktuide, ist bestimmt alles völlig falsch, aber also es ist ja, ne? Nun ja, Identität, ich glaube, da gibt es eine Konstante und die ist mega, mega wichtig und befreiend, auch wenn man die für sich so entdeckt, zu sagen, wer bin ich denn eigentlich? wir haben ja so ein bisschen letztes Mal, ich wurde dafür gerüffelt zu sagen, ey Daniel, jetzt habt ihr wieder das Wort Identität in den Mund genommen und habt dann doch nicht geliefert und nicht ausgepackt, ne? Jetzt wird es quasi allerhöchste Eisenbahn. Und Ecki, bevor du jetzt da nachfragst, also ich muss jetzt dann einfach nochmal gestehen und sagen, hey, sorry, sorry, liebe Leute, ich werde euch heute nicht sagen, wer ich bin. Bäm. Ach, jetzt mache ich so, ich füge noch irgendwie so ein Bäm, so ein Sound ein, wo ganz viele Leute ganz enttäuscht sind. So. Ja, genau. Und das tut mir leid. Ich kann es aber auch begründen, weil ich... Eine neue Idee. Also Identität ist mir so sehr wichtig, ja, dass ich halt für mich gesagt habe, ich will es gerne in sehr schöne Worte kleiden. Also ich will es nicht nur irgendwie schön gestalten und schön runterdampfen, sondern ich will es gerne irgendwie in 2 Minuten packen. Ja, so sei es eine Art Poetry oder irgend sowas. Nennt man ja nicht Poetry, sondern Spoken Word. auf jeden Fall, also ich will es gerne so richtig, so bam, ja, und das muss so bei mir, es ist einfach so, ich will das zelebrieren und dann will ich das sogar individuell, weil ich mich mit einem Musiker getroffen habe und habe dem so ein bisschen was erzählt und der meint so, ey, cool, schick mal rüber. Ich will das quasi dann auch musikalisch unterlegen lassen. Also der wird dann eigens dafür was komponieren wahrscheinlich, ja. Und da freue ich mich drauf wie ein kleines Kind.
Herrlich. Also ich weiß ja, zu was du fähig bist. Von daher, ich freue mich auf das, was du da präsentieren wirst. gleichzeitig bei mir wachsen die Zweifel, dass wenn du die Messlatte immer höher setzt, dass du, ob du sie jemals selber erreichen kannst.
Und alle voll enttäuscht und sagen so, echt jetzt? Dafür haben wir 3 Monate lang warten müssen, um so eine billige Hand. Also pass auf, ich vielleicht den Schritt zurück, Ecki, ich frage dich ja jetzt auf jeden Fall gleich, wer du bist, aber nochmal ganz kurz der Schritt zurück. Ich glaube, Identität ist deshalb so wichtig, weil das eine der Grundfragen des Lebens ist. Also für mich gibt es 3 Fragen, die ich mir jetzt gerade notiert habe, nämlich die erste Frage ist, wer bin ich? Also wer bin ich eigentlich? Darauf eine Antwort zu finden, ist, glaube ich, wirklich, wirklich schwierig. Und das ist verblüffend, dass es so schwierig ist. Dann die zweite Frage für mich ist, warum bin ich eigentlich hier? So, was ist der Sinn des Lebens? So, ne, die große Frage. So. Das ist so die zweite große Frage. So, spätestens, wenn ich geklärt habe, wer bin ich, sage ich, ah cool, jetzt weiß ich, wer ich bin. Aber wofür bin ich eigentlich, also tue ich hier auf der Erde rum? Und die dritte Frage ist, wo gehe ich hin? Das ist, glaube ich, sind so die 3 ganz, also für mich die 3 ganz großen essentiellen Fragen, die wir wissenschaftlich nicht klar beantworten können. Also es gibt keine Methode, wo du sagst, so, jetzt mach mal das und dann weißt du das, dann hast du die Antwort für dich. Das heißt, du kannst aus der Wissenschaft heraus, so wichtig die auch ist, wirst du diese Fragen, glaube ich, nicht sauber beantworten. Also ich meine, vielleicht helfen dir Persönlichkeitstests rauszufinden, zu sagen, ach, ich bin eher so dümm oder sowas von der Art, wie ich bin. Aber wer ich bin, ne, so wer bist du eigentlich als Identität, ist eine der großen Fragen für mich. Und deswegen so mega, mega wichtig. Und das Witzige ist, dass ich halt die Frage, warum bin ich hier und wo gehe ich hin, für mich tatsächlich schon weitestgehend geklärt habe. Aber die Frage, wer bin ich, da hatte ich dann so, konnte ich halt nicht beantworten. Und das war für mich so, ach, guck mal an. Ich habe mich quasi mit der 2. oder 3. Frage schon beschäftigt, bevor ich mich mit der 1. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, so die Reihenfolge ein Stück weit zu sagen, wenn du klärst, wer du bist, dann ergeben sich vielleicht auch die anderen ein Stück weit. Also das nur so ganz grob mal. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Ecki lacht sich ja gerade einen ab.
Ja, ich finde es großartig, wie viel du sagst, obwohl du nichts sagen wolltest.
Ja. Ich wollte sagen, warum mir das Thema wichtig ist, warum ich da sorgfältig und gründlich rangehe und mir die Zeit aber auch nehme, die es für mich halt braucht. Ich bin, der Grund ist, ich komme gerade nicht dazu, mich hinzusetzen, diesen geilen Text zu schreiben, den ich quasi gedanklich mir als Zielsetzung gesetzt habe. Ja, und da, weil einfach so viel Arbeit ist, so viel los ist und du brauchst so ein bisschen Muse, brauchst du halt dafür, um in diesen Zustand zu kommen, wo das Ding fließen kann, wo du so, ja, so, und den habe ich halt gerade nicht und was soll ich machen, so. Also ich rotze jetzt nichts hin, so lieblos, ja, nur damit ich es endlich beantwortet habe, sondern, ja, also es ist kein schlechter Versuch, einen künstlichen Spannungsbogen aufzubauen, überhaupt nicht. So, bevor wir das jetzt auch zu sehr, Ecki, sag mal, wer bist du?
Also ich merke, ich habe einen ganz anderen Ansatz zur Identität zu kommen, als du den Weg wählst.
Hammer.
Ich komme jetzt nicht auf die Idee, ein Gedicht, ein Bild, irgendeine Festlegung dazu zu schreiben.
Das heißt, du würdest heute eine Antwort geben, die morgen vielleicht auch ganz anders sein könnte.
Ja, das stimmt.
Okay. Ja, also dann gucken wir mal, Ecki, wer bist du heute? Was kommt dir heute da in den Sinn?
Naja, also ich sage das manchmal so scherzhaft, der einzige Zugang, den ich zur Welt habe, bin ich ja selbst. Also alles, was ich wahrnehme, alles, was ich denke, alles, was so da ist, das kommt ja irgendwie durch mich überhaupt zu mir.
Also philosophisch die Aussage, ich denke, also bin ich der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns verständigen können.
Ja, ich würde, glaube ich, für mich jetzt identitätsmäßig sagen, ich liebe, also bin ich.
Oh.
Also ich finde das denkende Wesen an sich zu wenig, wenn ich jetzt versuchen würde, mich zu beschreiben. Also ich als Denker könnte genauso gut Teil einer Matrix sein, also die sich gar nicht selbst wirklich aktiv am Leben gestaltet. Und für mich ist Liebe das Hauptverb, ganz ähnlich mit Leben, mit Freude, Hoffnung, all diese Begriffe, das ist so mein, im Zentrum steht das. Das ist, wonach ich suche. Das ist, wo ich merke, ich blühe auf, ich fühle mich wohl. Das ist Heimat. Und irgendwie ist Identität auch so eine innere Heimat für mich. Also, wenn ich mich jetzt frage, wer bin ich, dann kann ich da, glaube ich, Bezug nehmen auf verschiedene Sachen. Ich kann Bezug nehmen auf einmal auf das, was ich persönlich wahrnehme, jetzt mit meinen Sinnen. Und dann das vergleichen mit, was nehmen andere Leute wahr. Und ich stelle immer wieder fest, das ist unterschiedlich. Also Lautstärke wird individuell wahrgenommen, Schönheit, Gefühle, Affekte sind ganz unterschiedlich eingeordnet. Und das ist quasi meine Identität. Im Vergleich aber immer auch zu der von anderen. Also ich kann jetzt hier nicht aus dem FF diesen Martin Buber zitieren, aber sein Ding, was er ja immer wieder Leuten versucht hat zu erklären, ist, dass man am Gegenüber zum Selbst, zum Ich werde, also am Du zum Ich werden. Und ich glaube, so ist das für mich. Also ich wüsste ja überhaupt nicht, wer ich bin, wenn ich nicht merke, wie wirke ich auf andere und sie mir das rückmelden. Und auch wenn man sich Tests anguckt, diese Persönlichkeitstests, die man dann so ausfüllt, die bewerten einen oder sortieren einen ein im Vergleich zu den ganzen anderen Menschen. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich im Vergleich zu vielen anderen Menschen da draußen mehr so diese Einfühlsamkeit habe zu anderen Menschen. Also wenn ich Leute sehe und mit denen im Umgang bin, bessere Theorien darüber bauen, was sie innerlich gerade beschäftigt, auch wenn sie es mir jetzt nicht gesagt haben. Das ist einfach was zu meiner Identität gehört, zu dem, was mich ausmacht. Und vielleicht mal so eine ganz lustige Geschichte. Also ich saß kürzlich mit Freunden in der Sauna und dann haben wir angefangen, über andere Leute zu reden, die nicht da waren. Und ich meinte dann so, ach, das ist immer so schön einfach, über die anderen Menschen zu reden, wie die sind und was sie machen. Und dann habe ich so aus dem Jux heraus einfach mal gefragt, hey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht da wäre, wer bin ich denn? Was würdest du sagen? Und mein Freund meinte dann, ja, du bist ein Lobbyist. Ich so, was?
Ein Lobbyist für was?
Ja, genau, du bist ein Lobbyist. Ja, also jetzt nicht negativ verstanden, sondern halt, du bist jemand, der so viele Leute immer irgendwie interessant findet und am Netzwerken ist und mit so vielen Menschen im Kontakt steht, aber du hast auch immer irgendwie so ein eigenes Anliegen, also für die Menschen auch. Und das ist, was Lobbyisten ja eigentlich ja auch haben. Sie haben irgendwie ein eigenes Anliegen in all diesen Netzwerken, die sie bauen. Und meinte dann, und dein Ding ist so ein geistliches Anliegen. Also dich interessiert immer, wo stehen die Leute spirituell und was könnte da der nächste Schritt sein, wo wollen die hin? Und dann wird also für mich so in der Reflexion da draus, ja stimmt, man könnte sagen, ich bin so eine Art geistlicher Lobbyist. Also wenn sich die Leute die Frage selbst nicht stellen, dann stelle ich die denn mal. Und dann habe ich das einfach mal so als so eine Zuschreibung angenommen, habe gesagt, gut, ich versuche mich jetzt mal als Lobbyist zu verstehen und habe das dann einem anderen Freund erzählt und dann meinte der so, ja gut, Lobbyist kann man sagen, aber was ich bei dir außergewöhnlich finde, ist deine Fähigkeit zur Intimität, also zur Austausch über was ist wirklich wichtig. Also der meinte dann auch, hey, deswegen passt dieses Vollmeta so gut zu dir, dieses Format, weil du die Fähigkeit hast, auch dich selbst verständlich zu machen, dich selbst auszudrücken, was in dir vorgeht und dadurch also Intimität als Atmosphäre geschaffen wird. Und dann aber auch, du brauchst das aber jetzt nicht, also jetzt gerade zum Beispiel bezogen auf Coachings, du brauchst das nicht für dich, sondern du bietest diesen intimen Rahmen letztendlich deinen Kunden an. oder auch bietest du das Freunden an, dass man einfach dir erzählen kann, wie es wirklich ist und du wertest das da nicht ab. Und also das heißt, da habe ich auch wieder so ein weiteres Angebot bekommen, zu überlegen, gehört es zu mir, gehört es zu meiner Identität. Und da kann ich sagen, ja, so ist es. Also ich, so bin ich.
Lass mich mal, ich habe, glaube ich, so drei Dinge, die ich nachfragen will. Ja? Also ich habe dich jetzt mal ein bisschen laufen lassen. Das war gut, den Gedanken so zu entpacken. Den zweiten Gedanken, wo ich gerne nachfragen möchte, ist mit der Identität nochmal, wo du ein bisschen so angedeutet hast, zu sagen, naja, es speist sich schon auch aus dem Du, aus dem Gegenüber, dass das dadurch überhaupt erst deutlich wird. So habe ich es dich verstanden. Was ich mich gefragt habe, ist, wenn wir jetzt mal ganz zurück in den Ursprung gehen, aus spiritueller Sicht oder aus christlicher Sicht im Speziellen, ja, und sagen, es gab mal einen Punkt, wo vielleicht nur ein Mensch auf der Erde rumgeturnt ist, dieser Adam. Und dann frage ich mich, was wäre denn seine Identität? Also was hätte er denn dann gesagt, weil er hatte ja kein Gegenüber.
Also würde ich, glaube ich, anders sehen. Adam hatte ja, und das ist das Außergewöhnliche, weil er im Paradies war, als Gegenüber direkt Gott. Mhm. Also auch wie ich die Schöpfungsgeschichte verstehe, ist das das Außergewöhnliche, was verloren gegangen ist, dadurch, dass die Menschen sich letztendlich von Gott sozusagen abgewendet haben, dass diese außergewöhnliche Intimität und Identität verloren gegangen ist.
Aber genau, und das ist, okay, also tatsächlich habe ich den Gedanken schon antizipiert, okay, ich gestehe. So. Ja. Und ich finde es aber total spannend, weil du damit ja auch ausdrückst letztendlich, dass wenn du jetzt mal der Sache auf den Grund gehst, ja, also zurück zu den Wurzeln zu sagen, was war denn jetzt so am Anfang oder so, dass sozusagen das Identitätsverständnis sich zwar auch aus einem Gegenüber speist, das aber gar nicht immer Mensch sein muss oder beziehungsweise vielleicht sogar noch viel besser beantwortet werden kann unter Umständen. Also, weil der eine Mensch sagt halt hier Stempel-Lobbyist, du sagst, okay, nehme ich an. Der andere sagt dann Stempel-Intimität. Und du musst dich dann sozusagen eigentlich entscheiden, nehme ich das an oder nicht. Und das hat immer so eine gewisse Ungenauigkeit. Also es wird jetzt nie ein dieses eine Ding geben, wo du sagst, das bin ich. Weil ich meine, am Ende bist du Ecki Graumann, ich bin Daniel Höhli. Und wir entwickeln uns stetig weiter so. Also es ist ja nicht so, dass wir stehen bleiben. Ne?
Ja, und das Lustige ist ja, dass Ecki Graumann oder Daniel Höhli ja auch nur eine Zuschreibung ist. Das ist ja nur ein Name, eine Hülle, die bezeichnet, dass halt dieses lebende Wesen halt so anzusprechen ist. Aber das hat man sich ja noch nicht mal selbst ausgesucht. Also
stimmt. Ja, genau, voll. Also total. Und deswegen meine ich halt sozusagen diese Zuschreibung von anderen. Du hast jetzt halt zwei Positivbeispiele rausgepickt. Ja, ich kann dir auch Beispiele nennen, wo andere zu mir gesagt haben, ja, du bist aber, weiß ich nicht, ungeduldig oder unfreundlich oder was weiß ich, ja, also so, wo man sagen kann, ja, ist das auch ein Teil meiner Identität? Also sprich die Frage, was nehme ich eigentlich an von dem, was andere mir zuschreiben? Und natürlich ist es ja tendenziell sympathischer oder auch einfacher zu sagen, ach, ich nehme einfach nur das Positive an, das andere kann mich mal gern haben, so, ne? Aber deswegen, also ich hinterfrage so ein bisschen zu sagen, ist sozusagen mein Gegenüber der beste Maßstab für mich, um bei der Beantwortung der Frage, wer bin ich, weiterzukommen.
Also wenn jetzt jemand zu dir sagt, du bist ungeduldig und du überhaupt nicht ins Gespräch gehst mit dem, was das Feedback eigentlich sagen will, dann würde ich vermuten, dass du ein stolzer Mensch bist. Und zwar wiederum auf der Identitätsebene. Also wenn man sozusagen versucht, sich von negativen Dingen abzugrenzen, also das ist ja nicht, was du gerade gesagt hast, sondern wir bauen hypothetisch weiter. Naja. Wir gehen quasi vom Alltäglichen eine Ebene weiter. Mhm. Selbst wenn man sich versucht, von negativen Dingen komplett frei zu machen, bedeutet es ja vom Phänomen her etwas darüber, wie man ist. Und das kann einem selbst bewusst sein, es kann einem aber auch unbekannt sein. Macht nichts, es gehört trotzdem zur Identität. Und ich glaube, also Identität ist eine Metareflexion. Es ist nicht möglich, das irgendwie zum Beispiel ablesbar zu machen. Also auch dieses, die Gedanken sind frei. Gefühle kann man erraten. Du kannst erraten, welche Gefühle dein Gegenüber hat. Aber am Ende Affekte, Gefühle sind individuell so unterschiedlich. Wir versuchen zwar, die gleichen Wörter zu verwenden, aber es ist unterschiedlich. Und wenn man aber dann versucht, da mal in diesen Metadialog mit sich selbst zu gehen und zu sagen, ach krass, ich verhalte mich immer wieder in derselben Situation so und so. Oder aufgrund irgendwelcher Sachen, die ich in meiner Kindheit erlebt habe, bin ich heute so. Ja, weil ich halt irgendwie in Baden aufgewachsen bin, trage ich badisches Kulturgut in mir. Das ist ein Teil von mir, weißt du? Ich freue mich, wenn ich Tannenzäpfle sehe. Obwohl es so ein richtig, ja, wie soll man das sagen, ein bitteres Bier ist halt. Oder ich bin im Schwarzwald aufgewachsen oder am Tor des Schwarzwalds, bin an einem Fluss aufgewachsen. Das prägt einfach, das bin ich, das ist Teil von mir, was ich schön finde, was mir gut gefällt. Und ich glaube, mein Punkt ist einfach der, selbst wenn du versuchst, dich abzugrenzen auf der Metaebene, sagt es trotzdem was aus über deine Identität. Hm. Und weil ich das eben so für mich erlebe, auch wenn jetzt zum Beispiel eine neue Rolle dazukommt, also als Papa kommt eine neue Rolle dazu, dann habe ich ja nicht direkt eine andere Identität. Aber diese Rolle wird sich auf meine Identität auswirken. Also zum Beispiel wird einfach Familie einen viel größeren Raum einnehmen. Und wenn man mich dann fragt, wer bist du, werde ich viel mehr über Familie sagen. Oder auch wenn man mich fragt, was beschäftigt dich, was ist dir wichtig, werde ich viel mehr über Familie aussagen, als ich das vorher gemacht habe. Und das ist dann Teil wiederum meiner Identität.
Mega spannend. Ja, das ist, also jetzt sind wir definitiv irgendwie so in so einem Metakosmos unterwegs. Ich hatte noch irgendwie versucht, den Gedanken zu formulieren, keine Ahnung, ob ich es hinkriege, dass ich habe irgendwo mal gelesen, so dieses, der innigste Wunsch eines Menschen ist es, erkannt zu werden. Ja, es gibt manche, die würden vielleicht sagen, der innigste Wunsch eines Menschen ist es, geliebt zu werden oder was auch immer. Aber diese Aussage, erkannt zu werden. Und da habe ich gemerkt, ja, das resoniert mit mir. Und spannend darin finde ich, dass das erkannt zu werden bedeutet, jemand anderes erkennt mich. Der Witz ist aber, wenn ich mich selber noch nicht erkannt habe, ja, wie soll dann mein Gegenüber mich eigentlich erkennen? Also sprich, nehme ich meine Identität, sobald ich sie erkannt habe, nehme ich sie auch an? Verkörpere ich das auch nach außen? Also ich glaube schon, dass es Zuschreibungen, oder ich glaube schon, dass die Identität im Kern was Positives, was Gutes ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand von seiner Identität ein ungeduldiger Mensch ist. Das ist, also ich glaube, Ungeduld ist etwas, was wir lernen dürfen, daran zu wachsen, aber das ist nicht unsere Identität, zu sagen, Mr. Ungeduldig oder so.
Ja, also ich gehe jetzt halt in dem, wenn ich über Identität rede, sehr stark von dem aus, was ich gelernt habe, zum Beispiel in der Coaching-Fortbildung. Und da gibt es zum Beispiel die Antreiber. Also ungeduldig zu sein, ist letztendlich der Antreiber, es schnell zu machen. Und diesen Antreiber erklärt man sich als eine kindliche Entscheidung, um Anerkennung oder eben sowas zu bekommen. Dass wenn du nicht mit irgendwelchen anderen Dingen punkten kannst, dass du dann sagst, boah, aber ich bin schneller als die anderen. Mhm. Und dass das quasi wie so eine Art Lebensmuster ist, was in deinem Skript verankert ist. Und du rufst das immer und immer wieder ab. Es sei denn, es wird dir bewusst und du fängst an, dich dafür zu entscheiden, so schnell zu arbeiten, wie es zum Beispiel gesund ist oder dir zu erlauben, Pausen zu machen oder was auch immer. Von daher jetzt dieses Beispiel, das sehe ich vielleicht ein bisschen differenzierter und beziehe mich da eben auf meine gelernten Inhalte.
Ich fand die Aussage schneller als die anderen spannend, weil das ja eine Vergleichsebene ist.
Ja, das habe ich unpräzise ausgedrückt.
Naja, also guck mal, aber das ist halt das, wo ich selber noch gar nicht so, also ich bin dann noch mitten in diesem Prozess und nehme mir wahrscheinlich zu wenig Zeit, um das in der Tiefe zu durchdenken, aber auch die Persönlichkeitstests, die man macht, wo du sagst, das ist ja im Grunde ordnet man halt ein im Vergleich mit den anderen und die Aussage schneller als die anderen ist ja auch so eine Vergleichsebene und meine These ist eigentlich, ich denke, man sollte doch eine Antwort auf die Identitätsfrage finden, losgelöst vom Gegenüber, losgelöst vom anderen und vielleicht komme ich aber an den Punkt, dass ich feststellen muss, das geht halt nicht. Und dann wäre das, also dann wäre das definitiv eine wichtige, spannende Erkenntnis. Und vielleicht ist aber tatsächlich dieses losgelöst von anderen Menschen. Ja, weil wir alle Menschen, wir haben ja so ein gewisses Zerrbild über die Welt da draußen und über uns selbst. Also ich würde sagen, wir sehen uns heute mit anderen Augen, als wir uns vor 15 Jahren gesehen haben. Hoffentlich. Ja. Und wir werden uns hoffentlich in 15 Jahren wieder mit anderen Augen ein Stück weit sehen, anderes über uns entdeckt und gelernt haben, erkannt haben. das wir jetzt heute noch gar nicht so richtig entdeckt haben. So. Das heißt, da liegt noch mehr drin, was wir aber vielleicht noch gar nicht sehen. So. Und das finde ich mega spannend. Und deswegen denke ich mir, ja, wir können einander Hinweise darauf geben, wie wir auf den jeweils anderen aktuell wirken. Aber es zeigt auch immer nur so einen kleinen Ausschnitt und auch meist nur aus der Gegenwart oder vielleicht noch mit Historie, dass man so ein bisschen Kontext noch mit hat oder so. Stell aber für mich sozusagen die Frage, woraus kommt meine Identität? Und da würde ich halt immer sagen, ich glaube nicht, dass sie aus dem Gegenüber kommt, aus menschlicher Sicht betrachtet. Kann mir aber sehr wohl vorstellen, zu sagen, dass sie kommt eben aus dem, der mich geschaffen hat, weil der am besten weiß, wie ich geschaffen wurde, wofür ich geschaffen wurde und wo ich eines Tages mal hingehen werde.
Ja, das ist jetzt ein Glaubenssatz, den du formulierst.
Mhm.
Und ich würde sagen, der Glaubenssatz ist an der Stelle der Identität hierarchisch untergeordnet. Das ist eine logische Ebene tiefer.
Okay.
Ich glaube, übergeordnet der Identität, und das ist jetzt auch wieder Coaching-Methodik, ist die logische Ebene der Spiritualität, also des geistlichen Seins. Und das wiederum lässt sich, also geistliche Welt lässt sich ja wiederum auch nur in menschliche Begriffe fassen, deswegen häufig in Glaubenssätzen. Aber es gibt eben aus meiner Sicht diese Ebene eins drüber schon. Wenn du dir jetzt zum Beispiel mal jemanden vorstellst, der für sich das Ziel verinnerlicht hat, sich von diesem mühseligen Leiden der Welt abzuwenden und völlig in die Meditation geht. Ja, also der setzt sich irgendwo hin und meditiert nur noch, lässt sich von den Menschen anbeten, lässt sich Essen bringen, dann kann der sich ja sich selbst fast für eine Gottheit halten. Mhm. Ja? Also sich selbst hält in seiner Identität, kann es sein, dass dieser Mensch sagt, ich bin Gott. Also ich bin so sehr göttlich, weil ich so krass meditiere, ich bin Gott. Wenn du das jetzt aber einfach mal sinnlich wahrnimmst, dann siehst du unter Umständen dort eine spärlich bekleidete Person, unter Umständen massiv über- oder untergewichtig, selbstzentriert, abwesend für seine Angehörigen und fragst dich, hä? Also das sind jetzt alles, das sind ja alles nur Beschreibungen. Er ist nicht im Gespräch mit den Menschen. So, das ist keine Wertungen, sondern einfach nur, ich nehme sinnlich wahr, da sitzt dieser Mensch. Und ich denke mir so, hä, krass, das ist er doch auch. Und in dem Sinne ist das nicht auch Teil seiner Identität und er nimmt es einfach nur nicht wahr und versucht es nicht wahrhaben zu wollen. Also das heißt, ich glaube immer, dass dieser Bezug zu anderen Menschen vorhanden ist.
Okay. Ja,
spannend. Weil du hast dir das Leben nicht selbst gegeben.
Ja, jetzt würde man natürlich wieder diskutieren können zu sagen, wer hat dir das Leben gegeben? Also ja, vielleicht oft auf der Frage nach der Suche, woher man seine Identität speist, ob man die jetzt von anderen Menschen, ob man die von Gott, ob man die von sich selbst.
Absolut. Und im Prinzip ist es ganz einfach. Wir könnten jetzt in die wissenschaftliche Literatur reingucken und uns einfach fragen, wie ist Identität definiert? Was versteht man darunter? Aber was ich so liebe, ich habe da bewusst drauf verzichtet, damit wir uns hier gerade mal unsere eigenen Gedanken machen können.
Mhm.
Und ich fände es irgendwie auch frustrierend zu sagen, über Identität kannst du nichts aussagen, wenn du nicht alles vorher geklärt hast. Also mein Leben habe ich jetzt erstmal direkt, weil meine Eltern halt Sex hatten und ich dann auf die Welt gekommen bin. Da kommt mein Leben her. Und meine Identität ist in einer gewissen Weise vorgeprägt durch die Zeit, in der ich aufwachse, durch die Biopsychosozialität. Und als gläubiger Mensch kommt natürlich dann auch das, was ich über Gott weiß oder glaube, dann auch noch dazu zu meiner Identität.
Also ich meine, wenn deine Eltern miteinander Sex hatten und du jetzt heute hier da bist, gut gemacht, ja. Aber das beantwortet die Frage, wo du herkommst oder wie du biologisch entstanden bist. Aber es beantwortet ja noch nicht dieses, warum bin ich hier, was ich glaube, eine gewisse Verknüpfung auch mit der Frage, wer bin ich eigentlich, hat. Also vielleicht ein Gedanken, den ich total spannend fand im Studium. Also ich habe Online-Journalismus studiert an der Hochschule Darmstadt, Grüße, und habe damals dann auch Medienethik belegen dürfen. Kam aus meiner Sicht viel zu kurz. Ich fand es super spannend. Wir hatten dann einen Philosophieprofessor, der eigentlich schon irgendwie im Ruhestand war, aber wieder reaktiviert wurde. Ich glaube, irgendwie keiner will das machen, so ungefähr. Und dann hat er sich halt erbarmt und alles durchgehen lassen. Und die Kommilitonen hatten, glaube ich, echt wenig Bock drauf. Und dann hat ein Kommilitone eines Tages mal gesagt so, ja, also ich finde es immer furchtbar, wie wir Menschen so arrogant sind und meinen, wir seien was Besseres als die Tiere. Also hat sich da so ausgekotzt und so weiter, ne? Und dann sagte der Philosophieprofessor eine Antwort, die mich bis heute so ein bisschen begleitet, weil ich die einfach so gut fand. Er sagte, naja, das Gegenteil ist ehrlich gesagt der Fall. Also die Tiere, wenn die auf die Welt kommen, dann wissen die genau, wofür die bestimmt sind. Die müssen niemanden fragen, die machen das dann einfach. Wenn eine Spinne auf die Welt kommt, das Erste, was sie dann macht, ist anfängt, ein Spinnennetz zu bauen. Also, oder wenn andere Tiere auf die Welt kommen, dann stehen die irgendwann auf und laufen rum. So. Das geht relativ schnell bei denen, ja. Also klar, Katzen werden von ihren Müttern dann irgendwann angeleitet und so weiter, ja. Das schon ein Stück weit, aber so im Wesentlichen muss denen jetzt niemand groß was erklären und vor allem die stellen jetzt keine Frage und sagen, hey du Mama, ja, und so, was soll ich denn jetzt hier machen? Das ist irgendwie nur der Mensch, der sich solche Fragen stellt. Und der Philosophieprofessor hat quasi mit diesem Gedanken zum Ausdruck gebracht, zu sagen, ein Tier kommt auf die Welt, weiß, wofür es bestimmt ist und lebt in dieser Bestimmung. Gar keine Frage. So, der Mensch sucht unter Umständen ein Leben lang nach seiner Bestimmung, ist die ersten Lebensjahre komplett nicht fähig, alleine zu leben. Also kein Tier braucht so lange wie der Mensch, bis er mal in der Lage ist, selbstständig zu leben. Also ne, unsere Kinder, bestes Beispiel, wenn ich die jetzt da selbst mit 6 Jahren und 3 Jahren, wenn ich die jetzt eine Woche alleine bei uns einsperren würde im Haus, ich will nicht wissen, was danach der Zustand wäre. Ja, also keine Ahnung, aber habe ich ganz großes Misstrauen und Unwohlsein dabei bei diesem Gedanken. Und das ist halt verblüffend, weil das sind jetzt schon echt einige Jahre ins Land gezogen. So. Und das macht mir halt sehr bewusst, dass tatsächlich der Mensch erstmal, der hat zwar gewisse Vorteile gegenüber den Tieren, gar keine Frage, aber er hat auch und gerade in den essentiellen Fragen aus meiner Sicht, vielleicht, weil er halt der Einzige ist, der sich diese Fragen stellt, aber hat er auch krasse Nachteile oder zumindest Herausforderungen, weil diese Fragen müssen geklärt und beantwortet werden, ob wir wollen oder nicht. Und wenn wir uns den Fragen nie stellen, dann glaube ich, werden wir ein miserables Leben führen.
Absolut. Also danke für deine Geschichte. Und ich liebe halt dieses schön Provokante da drin, dass der Mensch sich da im Prinzip sogar im Nachteil befinden könnte gegenüber den Tieren. Mhm. Das ist ja erstmal eine Provokation, wo ich intuitiv gleich sage, ey, das stimmt ja gar nicht.
Also vielen Dank, Professor Kessler, für diesen wertvollen Gedanken. So.
Ja, herrlich.
Ja, ich hab noch einen zweiten Punkt bei Identität, als du den Anfangsstrang quasi aufgezeichnet hast. Und zwar hast du ja dann gesagt, hier geistlicher Lobbyist oder Intimität und so weiter, die du auch nicht für dich selbst brauchst, wie die Zuschreibung jetzt deines Freundes an der Stelle war. Und habe mich gefragt, ich glaube, eine für mich spannende Frage ist, oberflächlich betrachtet könnte man ja sagen, naja, so ein geistlicher Lobbyist und so weiter, das bedeutet ja einfach, dass du da durch das, was du tust, ja, durch deine Leistung punktest. Ich glaube, wenn man differenzierter drauf schaut, dann würde man vielleicht unterscheiden können zwischen den Gaben, die du hast und dem, was tatsächlich Leistung ist, was du tust, ja. Und ich frage mich sozusagen, wie würdest du das unterscheiden? Also was würdest du sagen, spielt in die Identität mit rein? Ist es die Leistung, die man bringt, das, was man tut? Oder sind es die Gaben, die eigentlich dahinter stecken, woher auch immer sie wieder kommen? Ja, auch wieder eine spannende Frage. Also einfach da nochmal so eine Art Abgrenzung. Wenn ich jetzt einfach dran denke, jemand hört zu und würde sich selber versuchen, diese Frage zu beantworten, zu sagen, wo fange ich denn da eigentlich an? Also Freunde fragen, gutes Ding. Aber wenn ich jetzt nachdenke, erstmal für mich, zu sagen, ich glaube, ganz schnell landet man dabei, sich darüber zu definieren. Ja, ich bin Bauarbeiter, ich bin Architekt, ich bin Krankenpfleger, Punkt, Punkt, Punkt. Und also über die Leistung sich zu definieren, die Identität sozusagen aufzubauen und zu sagen, ist das sinnvoll, ist das richtig, ist das gut, braucht es da eine Abgrenzung zu anderen Bereichen, wie siehst du das?
Ja, es ist ganz spannend, sage ich bin Coach oder sage ich arbeite als Coach? Mhm. Vieles hat damit zu tun, dass wir uns Berufe suchen, die zu uns passen heutzutage. So, das ist ein Ausdruck von uns, von unserem Sein. Leistung, wenn man es mal neutral beschreibt, bedeutet ja nur, dass man noch am Leben ist. Also ein Mensch, der aufgehört hat zu leisten, ist tot. Man könnte sagen, die wesentliche Leistung ist zu atmen. Also ein- und auszuatmen. Übrigens ganz spannend, auch in der hebräischen Literatur, der Mensch wird als atmendes Wesen beschrieben. Also ein atmendes Wesen. Ich bin ein atmendes Wesen. Vieles hängt mit dem Atem zusammen, mit dem, was ich atme, was ich ausdünste auch. Und jetzt die Frage, boah, wo fängt man da an mit Identität? Also wahrscheinlich ist überhaupt diese erste Einstiegsfrage, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Also sich zu fragen, interessant, ich bin also so oder anders. Und dafür Worte zu suchen, darum zu ringen, Wörter zu finden, mit denen man sich selbst beschreiben kann. Ich bin mir übrigens auch nicht sicher, ob jetzt durch das, was ich heute angeblich über mich ausgesagt habe, jemand mich besser kennengelernt hat auf der Sachebene. Also die sachlichen Dinge, die ich über mich ausgesagt habe in Selbstaussagen, sind ja gar nicht so groß. Also ich habe da nicht so viel gesagt. Aber die Art und Weise, wie ich die Frage beantworte, die zeigt, wer ich bin. Also wie ich bin, wie ich denke und wie ich rede. Reden ist ja am Ende auch Leistung, ist ja auch Handeln. Ich habe aber für die meisten Leute wahrscheinlich nicht nachvollziehbar gemacht, wie ich mich bei den ganzen Sachen fühle. Also meine Gefühle gehören ja auch noch dazu. Und also ich glaube, der wichtigste Punkt ist einfach, über Identität mal ins Gespräch zu kommen. Also gerade wenn du irgendwie eine Schwierigkeit hast oder ein Problem hast und dann denken Leute häufig, ja, sie müssen halt irgendwie ihr Verhalten ändern. Also dieses Leistungsorientierte, ich muss zum Beispiel noch eine Fortbildung machen, dann ist das Problem gelöst. Aber sich einfach mal der Frage auszusetzen und da eine Weile Zeit mit zu verbringen, was hat es denn damit zu tun, wie ich bin? Also die Schwierigkeit, die ich gerade erlebe oder das, worüber ich mich gerade freue, was hat das damit zu tun, wer ich bin? Und sich diese Frage zu stellen und sie immer wieder zu beantworten, hilft, glaube ich, der eigenen Identität auf die Spur zu kommen. Also dann ist man in der Lage, darüber was auszusagen.
Hey, voll spannend. Ich lasse das einfach mal so stehen und stelle jetzt die letzte meiner drei Nachfragen zu deinem Eröffnungsstrang. Ja. Du hast gesagt, ich liebe, also bin ich. Und für mich die Nachfrage an der Stelle ist, wie drückt sich das bei dir aus?
Also Liebe ist ein Gefühl einerseits. Und also ich spüre, wenn ich mich wohlfühle, das kann ich dir sagen. Also ich spüre das und ich spüre mich dann lebendig. Ich fühle mich dann als wichtiger Teil von einer Herde, könnte man auch sagen. Aber Liebe ist halt auch ein Verb. Liebe ist ein Auftrag, ist ein Wert auch, ist eine Entscheidung. So sieht es bei mir aus. Und ich fand ganz spannend, es gibt so eine Beschreibung davon, auf welche Art und Weise Menschen halt Liebe ausdrücken können. Und also gemeinsame Zeit ist so ein Faktor. Oder jemanden Feedback zu geben im Sinne von, so sehe ich dich, das habe ich wahrgenommen. Man nennt das landläufig Lob und Anerkennung. Geschenke, also materielle Wertschätzung. Aber auch tatsächlich einfach berühren. Zu lieben bedeutet, jemanden auch mit jemandem in Kontakt zu kommen. Da gibt es auch verschiedene Ebenen. Da gibt es natürlich die sexuelle Ebene, aber es gibt auch eine freundschaftliche Ebene, wo Berührung in Ordnung ist, wenn man sich zum Beispiel gegenseitig auf die Schulter klopft. Und ich glaube, es gibt auch eine spirituelle oder seelische Ebene. Vielleicht kennst du das, dass man sozusagen im Herzen berührt ist. Dass man merkt, man hat den gleichen Herzschlag oder irgendwie so. Das hört sich jetzt pathetisch an, aber es gibt eben einfach diese Berührung auch auf der Herzensebene. Und das ist für mich Ausdruck von Liebe. Also ich sag mal auch jetzt nochmal zu mir, geistlich gesehen, ich finde eine Aussage total spannend, die uns letztendlich von Generationen vorher schon überliefert ist. Diese Aussage, ich bin, wenn ich mich anschaue durch die Brille jetzt von Christus, also Jesus Christus, Gottes Sohn, wenn ich mich von dem her anschaue und mich vergleiche mit ihm, mich ins Verhältnis setze zu ihm, dann bin ich am Ende viel verlorener, als ich mir das je gedacht habe. Also der Egoismus in mir und die schlechten Absichten und so weiter, die sind am Ende des Tages doch so viel größer, als ich es eigentlich befürchtet habe, wenn ich mich vergleiche mit ihm. Und gleichzeitig, wenn ich mich von ihm her anschaue, dann bin ich auch geliebter und liebenswerter, als ich es je gehofft habe. Also das ist so eine paradoxe Geschichte. Also das ist für mich jetzt ein Glaubenssatz, den ich so für mich nehme. Und ich denke, es ist einfach halt wichtig, dass man Liebe verwendet als etwas, was sozusagen von einem rausgeht. Also dass man nicht sich abschneidet von allen Beziehungen, sondern dass es was Vitales, was Lebendiges ist.
Wow, mega schön. Mich hat es erinnert, ich liebe also bin ich, wie drückt sich das aus? Hat mich ein bisschen jetzt in deiner Ausführung auch an das Buch Fünf Sprachen der Liebe erinnert. Ich glaube, es gibt in gewissen Kreisen, ja, haben das wahrscheinlich sehr viele gelesen, so wenn man in die Ehe startet. Und irgendwann vergisst man das so ein bisschen zu sagen, hey, was war eigentlich, also der spannende Gedanke für all die, die das jetzt noch nie gehört haben, ist sozusagen, dass jeder von uns eine Liebessprache hat. Es gibt also quasi in dem Buch gibt es 5 verschiedene Liebessprachen und jeder von uns hat eine, die er besonders gut spricht und die er auch besonders gerne mag. Also sprich, es kann sein, dass jemand sehr, sehr gut darin ist, Geschenke zu machen und diese Art der Liebessprache gut spricht. Aber ihnen selbst umgekehrt bedeuten Geschenke gar nichts. Ja, und er mag zum Beispiel sehr viel mehr Quality Time. Ich habe es auf Englisch gelesen. Wie sagt man? Also
gemeinsame Zeit.
Gemeinsame Zeit halt einfach, ja, miteinander verbringen. Und das Witzige ist, dass sozusagen, dass halt, also viele Eheprobleme können alleine schon ganz banal darauf zurückgeführt werden, zu sagen, ach, guck mal an, ich habe ein ganzes Leben lang meinem Partner irgendwie teure Geschenke gemacht und der gibt eigentlich gar nichts da drauf. Das bedeutet ihm eigentlich gar nichts und alles, was er will, ist einfach mal in den Arm genommen werden, ja. Oder umgekehrt. Also es kann ja auch sein, dass der Partner sagt, ey, du hast mir halt nie Blumen mitgebracht. Warum kaufst du mir nicht einfach mal schöne Blumen, ja? Und das sollten wir, glaube ich, immer tun, also wir Männer so. Ich glaube, also ich tendenziell glaube ich, dass sich Frauen häufig darüber freuen, zumindest meine tut es, ja. Und ich versuche dann auch immer darauf zu achten, weil es ist eigentlich gar nicht so sehr meine Liebessprache zu sagen, ach, guck mal an, ich kaufe jetzt Blumen, so. Aber ich merke dann, das macht was mit ihr, das freut sie zum Beispiel und dementsprechend ist es mir wichtig, das zu versuchen, zu verinnerlichen. Ja, ich bin immer noch ausbaufähig und lernwillig, so. Aber genau so, also an den Gedanken habe ich irgendwie nur denken müssen, für alle, die jetzt sagen, ach, das hat der Ecki da irgendwie spannende Gedanken rausgehauen. Also alle die, die da vielleicht nochmal mehr draufschauen wollen, wie sich das ausdrücken könnte, wäre vielleicht eine Grundlage. Es sei denn, Ecki, du sagst jetzt, oh, Daniel, also heute, wenn ich draufschaue, das finde ich überhaupt nicht gut, das Buch.
Doch, ich finde das Buch super. Also gar nicht mal so sehr, dass man das jetzt intensiv da durchliest und studiert, sondern es ist wichtig, dass man es einfach umsetzt.
Absolut.
Das ist wirklich, und also ich bin wirklich begabt. Ich kann alle Sprachen der Wertschätzung empfangen. Das habe ich irgendwann rausgefunden.
Oha.
Das ist echt, also
ein Hochbegabter.
Ich bin, ja wirklich, ich bin, was Liebe angeht, bin ich hochbegabt. Was das Annehmen angeht.
Okay.
Das ist doch schon mal
die
was.
Die Selbstreflexion setzt jetzt ein.
Ja, und ich liebe tatsächlich Blumen. Also ich liebe Blumen und ich liebe aber auch Wein. Also ich liebe solche Sachen. Ich kaufe mir die Blumen manchmal einfach selber, weil ich es geil finde, so eine Blume da irgendwo offen auf den Schrank zu stellen. Meine Frau freut sich dann auch, aber das, bei uns ist das nicht so klischeehaft tatsächlich.
Okay, ja cool. Das heißt, also wenn du dich selbst beschenkst, so, dann hast du eine gesunde Selbstliebe zu sagen, hey, ich gönn mir jetzt mal.
Gönn mir jetzt mal eine Tulpe. Ja, eine genau.
Tulpe. Ach, wie schön.
Ja, also meine Lieblingspflanzen sind Blaubeeren tatsächlich. Also obwohl wir jetzt keinen Garten haben, besitze ich aktuell, ich glaube, 11 Blaubeerpflanzen in Töpfen und auf dem Balkon und so weiter, weil das ist einfach eine großartige Pflanze.
Okay.
Wunderschöne Blüten, ja. Dann diese ganz großartigen rotfarbenen Färbungen im Herbst und dann kriegst du sogar auch noch Heidelbeeren.
Ja, absolut. Also das wäre, glaube ich, das Einzige, was mich da jetzt anmachen würde, zu sagen, ich brauche eine Blaubeerpflanze bei mir zu Hause. Bei mir ist es echt so, ich habe mal einen Photoshop-Kurs gemacht, ja, und dann Photoshop ist immer so eine der Grundübungen, die man da macht, das ist echt Jahre her, ist so eine Blume freistellen. Ja, das ist so der Klassiker. Und dann kam halt der Dozent quasi und zeigt dann so ein Bild von der Blume auf einem Beamer, auf der Leinwand und fragt dann halt so, na, wer von euch weiß, was das ist? Ja, und dann habe ich halt gesagt, ich weiß es, es ist eine Blume. Also, sorry, aber meine Kenntnisse sind da in diesem Bereich extrem limitiert.
Der wollte den Namen dieser Pflanze hören.
Ja, selbstverständlich, ja, logisch. So. Also, ich meine, ey, also klar, ist jetzt nicht so. naja, sorry. Also ich fand es witzig und es war mir in dem Moment, ehrlich gesagt, auch egal, ob es jetzt, also ich kann dann auch über meine eigenen dummen Witze lachen. Das bin erstmal selig. Herrlich. Ecki, du hast auch noch was Lustiges für uns vorbereitet. Und zwar hast du jetzt einen Werbeblock in diesem Podcast gebucht, ja, weil es der erste Werbeblock ist, den wir jemals anbieten. Also ich mache das jetzt alles nur ab, also ich erfinde das gerade. Ja. Ist der für dich umsonst? Du kriegst ihn geschenkt, Ecki. Du hast jetzt entweder 30 Sekunden für den kurzen Slot oder 60 für den langen und darfst da jetzt sagen, was du willst. Und ich bin sehr gespannt, was uns jetzt erwarten wird.
Herzliche Einladung an dich. Wenn du von mir lernen willst, wie packe ich mein Auto bei IKEA am allerfalschesten? Wir werden so selbstgesteuerte Übungen durchgehen. Erstens, ich kaufe viel mehr Sachen, als ich mir vorgenommen habe und lade die Sachen auch so auf den Wagen, dass die leichtesten Sachen unten liegen und die schwersten obendrauf. Und dann werden wir die Sachen so in dein Auto reinpacken oder noch besser in das geliehene Auto von Freunden, dass die großen, schweren Sachen am Ende auf den leichten Sachen drauf liegen und von hinten nach vorne gegen die Windschutzscheibe stehen, sodass, wenn du auch nur ganz leicht bremst, auf jeden Fall die Scheibe kaputt ist. Ich werde dir auch beibringen, wie du auf gar keinen Fall Sitze umklappst, um das Problem zu lösen oder auch nur daran denken könntest, hinten die Heckklappe wieder zuzumachen. Also komm bitte in diesen Kurs, ich werde dir beibringen, bei IKEA völlig falsch einzupacken. Ich glaube, das ist was jeder machen muss. Das macht alle deine Beziehungen besser, weil du wirst so viel Stress haben mit der Polizei, mit den Freunden, deren Auto du zerstört hast und natürlich auch mit deinem Beifahrer, der leider nicht mehr reinpasst.
Vielen lieben Dank, lieber Ecki. Es war tatsächlich fast eine Minute.
Gekauft. Gönn ja mir ihn heute.
Hammer, gönn dir. Wir haben jetzt, also wir haben ja im Vorfeld so überlegt, ne, worüber wollen wir sprechen, und ich denke, der Punkt Identität ist jetzt tatsächlich doch das eingetreten, was ich auch im positiven Sinne befürchtet habe, nämlich es ist schon auch lohnenswert, da mal tiefer und gründlich drüber nachzudenken, und ich persönlich bin auch selbstbewusst genug zu sagen, ich glaube, da steckt eine Menge drin, was für die anderen auch anregend sein könnte, also für euch, und würde mich mega, mega freuen, auch von euch zu hören. Ich wollte vorhin schon einen Werbeblock machen und sagen, hey, liebe Leute, was davon hat bei euch resoniert? Ja, was hat bei euch in eurem Herzen Gefühle ausgelöst oder im Positiven wie Negativen, oder wo sagt euer Verstand, ey, oder was auch immer? Dann bitte, bitte schreibt uns das an podcast@vollmeta.de, wenn ihr das gerne in so einer E-Mail verpacken wollt, oder teilt es mit den anderen auf unserem Telegram-Kanal Vollmeta. Ja, also bei Telegram Vollmeta, dem Kanal beitreten, und dort könnt ihr dann den jeweiligen Beitrag kommentieren. Ich würde mich mega, mega freuen, von euch zu lesen und auch gerne darauf zu antworten. Ich könnte auch eine Sprachnachricht loswerden und dann packen wir die einfach in den nächsten Podcast und nehmen die mit rein. Ja, also auch da herzliche Einladung. Das vielleicht einfach der Vollständigkeit halber an der Stelle. So, und dann würde ich jetzt sagen, dann lass uns doch zum letzten Punkt für heute noch etwas ansprechen, was uns, glaube ich, beiden irgendwie wichtig war, nicht darüber hinwegzugehen, sondern zu sagen, auch das gehört zu Vollmeta dazu, nämlich das Reflektieren über die eigene Reflexion. Ecki, was hat es damit auf sich? Wovon rede ich?
Ja, also ich glaube, das war jetzt die kryptische Überleitung dazu, dass wir nochmal uns damit beschäftigen, wie es uns mit der letzten Folge gegangen ist. Wir haben die ja, wenn ich mich recht entsinne, in einem sehr gestressten Modus durchgeführt. Ich kam da ja gerade von meinem Einkauf und hatte den Termin verschwitzt und habe auch während der Folge gemerkt, ich bin nicht so richtig vorbereitet, nicht fokussiert, meine Gedanken fließen nicht frei. Ich war innerlich so ein bisschen eingekastelt, ja, und dann war es auch tatsächlich so, dass die Leute, von denen ich mir Feedback einhole zum Podcast, gesagt haben, hey, also irgendwie diese Folge war jetzt so, also eine Person meinte, es war jetzt langweilig, oder die langweiligste Folge von denen, die ihr bisher produziert habt. Eine andere Person hat das dann so bestätigt und meinte, ich hätte es jetzt nicht langweilig gesagt, aber also so diese, wie soll man das sagen, diese krassen Punkte, die haben mir dann irgendwie gefehlt. Und ein dritter Freund, mit dem ich auch geredet habe, der meinte so, ja, also muss es jetzt nicht schlecht machen, aber diese Folge war voll, also mehr voll, aber nicht so viel Meta. Und ich bin danach schon auch mit mir so ins Gespräch gegangen und habe mich geärgert. Also weil ich ja bei mir selbst diesen Fehler gesehen habe, dass ich den Termin nicht so geplant habe, dass es gut funktioniert. Und dann aber auch, dass ich es, also da so mein Leistungsdenken, dass ich es nicht geschafft habe, so präsent zu sein, dass trotz des Stresses die Aufnahme dann in diese Metaebene reingehen konnte. Und ich bin so ein Wettkampftyp, ich mag so, ja, ich mag nicht verlieren. Und das hat sich so angefühlt wie verlieren.
Ja, okay, also sehr ehrliches, selbstkritisches Statement. Bei mir gab es so zwei Komponenten, die ich dazu dachte. Und wir haben ja auch, also ne, wir beide haben ja auch darüber noch gesprochen, ganz offen. Und ich würde sagen, unterm Strich kann man sagen, sind wir gescheitert, an unserem Anspruch zumindest gescheitert. Ja, also das, was wir abliefern wollen, auch für euch, dass es eine wertvolle Zeit ist, die ihr mit uns gemeinsam im Gespräch, beim Nachdenken und so weiter verbringt. Ja, dazu würde ich stehen und ich sage auch gleich noch was dazu. Aber, und das ist der andere Aspekt, der dich vielleicht auch überraschen wird, Ecki, ich bin auch ein bisschen erleichtert.
What?
Ja, ich bin auch ein bisschen erleichtert. Weißt du warum? Weil ich glaube, dass wir einfach die letzten Folgen, wenn man jetzt die erste Folge bis zur vorletzten von uns so anhört, ja, würde ich behaupten, dass wir auch besser geworden sind, dass wir uns weiterentwickelt haben und dass die Gespräche echt sehr viel Tiefgang mitgebracht haben und auch sehr viel Möglichkeit zumindest geboten haben für Erkenntnisgewinn beim Anhören. So. Also ich denke, da steckt eine Menge drin, das ist sehr gehaltvoll, find's mega wertvoll. Also es ist einfach so meine persönliche und hoffentlich im gesunden Sinn auch selbstbewusste und zutreffende Haltung sozusagen, die ich da habe. Und gleichzeitig haben wir halt damit die Messlatte mega hochgesetzt. Ja, also das heißt, jedes Mal, wenn du quasi beim Hochsprung höher springst, dann kommst du halt irgendwann unweigerlich an einen Moment, wo du wieder mal einen Sprung hast, der einfach nicht ganz so hoch ist. Und das ist so, wenn Messi sein bestes Spiel abliefert, ja, das Spiel danach ist ja mega schwer, ja, weil alle jetzt sagen, es ist der weltbeste Fußballer, jetzt gehe ich ins Stadion, will den auch mal sehen und auf einmal macht er halt mal kein Tor und ein schlechtes Spiel und alle sagen, hä, was ist jetzt eigentlich mit dem? Ich dachte, das wäre irgendwie der Beste, der hat überhaupt nichts drauf, so. Das heißt, das gehört für mich dazu, dass es auch mal eine Folge geben darf, die jetzt nicht so geil ist. Also für mich war es ein bisschen wie eine Befreiung, wie eine Art Erlösung zu sagen, okay, jetzt haben wir es halt getan. So, da ist sie. Da ist die Folge, die wir gerade selber nicht so geil finden. Die befreit uns aber davon, zu sagen, es muss jedes Mal noch besser werden und noch krasser und noch, sondern zu sagen, okay, ich mache mich frei davon, weil eigentlich geht es darum, dass wir beide ehrenamtlich hier zusammenkommen und so Zeit investieren, das Gespräch aufzunehmen und uns natürlich auch angreifbar und verletzlich machen, dass wir Teile von uns sozusagen öffentlich präsentieren. Ja? Und wir haben aber niemanden gezwungen, das gut zu finden oder zuzuhören sozusagen, das ist ja alles, wer möchte. So, das ist eine Einladung, ein Angebot, mehr nicht. Und selbstverständlich habe ich trotzdem den Anspruch zu sagen, ich will, dass das qualitativ hochwertig ist, dass es in jeglicher Hinsicht, ja nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich und so weiter. Aber ja, also ich stehe dazu zu sagen, es darf auch mal so sein, auch wenn ich jetzt nicht stolz darauf bin in dem Sinne. Und diese andere Seite der Medaille sozusagen ist meine Antwort auch gleichzeitig darauf, wie ich mit diesem Scheitern umgehe. Also ich stehe dazu, es ist okay. Ich würde es wirklich hart so benennen, zu sagen, ja, wir sind gescheitert und würde sagen, es ist aber auch okay so, dass das mal passiert ist, solange jetzt nicht jedes Mal, also ich, keine Ahnung, bin gespannt, ob die Leute das diesmal auch so sagen werden, ja. Aber ich bin entspannt, wenn das nochmal passieren würde zum einen und andererseits bin ich aber auch zuversichtlich zu sagen, hey, wenn wir unverkrampft zueinander finden, so hier in diesem Gespräch, dann dürfte sich auch im besten Fall automatisch da was ergeben, wo ich von überzeugt bin, dass das auch für andere einen Mehrwert bietet.
Ja, ich finde es mal witzig, einen Test zu machen, um rauszufinden, wer von uns beiden den höheren inneren Anspruch hat.
Also, ne, nicht falsch verstehen, ich habe einen mega hohen Anspruch.
Eben.
Genau. Aber ja, aber ich versuche, sagen wir es mal so, ich versuche seit Monaten auch ein Stück weit zu lernen, wie gehe ich mit Perfektionismus um, also den ich definitiv mitbringe. Aber zu sagen, ah, Perfektionismus ist eigentlich etwas Narzisstisches, weil ich will für mich, dass es gut wird und auch wenn es das für den anderen gar nicht bräuchte. So, das ist was Ungesundes, ja. Und ich will lieber in ein Gesundes kommen, nämlich Exzellenz. Zu sagen, selbstverständlich will ich nach wie vor hohe Qualität, aber ich will sie nicht verkrampft erzwingen, sondern ich will sie gerne entspannt zulassen und glaube, dass sozusagen das Verkrampfen auch viel mit Angst zu tun hat, zu sagen, oh, es könnte nicht gut werden oder sowas. Und da denke ich mir so, hey, das will ich gar nicht. Ich will das gar nicht künstlich aufbauen. Und deswegen bin ich erleichtert zu sagen, ja, die Folge war jetzt definitiv nicht unsere stärkste und ist jetzt nicht was wir jetzt ständig wiederholen müssen. Aber hey, ist halt auch ein Teil von uns, gehört halt auch zum Leben dazu und das ist auch wertvoll und wichtig, glaube ich, auch das einmal zuzulassen.
Ja, ich habe auch noch so eine Selbsterfahrung damit gemacht. Ich habe mir das so ein bisschen zur Aufgabe gesetzt, wenn wir einen Podcast produziert haben, zu überlegen, für wen aus meinem bekannten Umfeld könnte jetzt exakt diese Folge hilfreich sein und das dann auch entsprechend weiterzuleiten. Und das ist mir an sich nicht schwer gefallen in der Vergangenheit. Aber bei der letzten Folge, da habe ich dann so Scham empfunden, habe ich so gedacht, boah, wenn ich jetzt quasi diese Folge, von der ich selbst nicht 100% überzeugt bin jetzt im Nachhinein, wenn ich die jetzt weitergebe, dann werden die Leute ja denken so, hä, die haben jetzt voll Meta versprochen, da ist voll drin, aber Meta nicht. Das mache ich nicht. Also das heißt, die habe ich persönlich nicht weiterempfohlen. Mhm. Und vielleicht ist auch einfach mal so ein bisschen, können wir mal überlegen, ob wir über Scham einfach in den nächsten Folgen noch mal ein bisschen reden. Ist ja auch echt krass tabuisiert, das mal einfach zuzulassen, zu sagen, man kann sich für eine eigene Leistung schämen oder für viele andere Dinge. Und da ins Gespräch zu gehen mit sich selbst oder auch mit einem Freund rauszufinden, was steckt da dahinter, finde ich, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Und das hat mich die letzten Wochen durchaus begleitet, dieser Gedanke.
Cool, cool. Hey, dann würde ich sagen, also wenn ihr Bock habt auf einen schönen Cringe-Moment, ja.
Nein, gerade nicht.
dann schreibt uns doch auch da nochmal und sagt, yes, mach das. Scham ist ja ein hammergeiles Thema, habe ich mega Bock drauf. Und dann gehen wir das nächste Folge einfach an. Ich würde sagen, für heute ist die Zeit abgelaufen. Ich muss erstmal selber wieder verarbeiten, sacken und reflektieren lassen. Das Gute ist, ich werde ja jetzt die Folge, ich habe vor, die wirklich direkt im Anschluss zu schneiden und kann mir das dann quasi das ganze Gespräch gerade nochmal reinziehen. Und immer dann, wenn ich in unserem Gespräch an eigene Gedanken gedacht habe und vielleicht kurz einen wertvollen Gedanken von dir verpasst habe, habe ich jetzt die Chance, das nochmal nachzuhören. Das ist eigentlich ganz cool. Und dann kann ich das in meine Learnings reinpacken. Wir schreiben ja, versuchen zumindest dran zu denken, regelmäßig Learnings festzuhalten, weil Kelaya hat das irgendwann mal, treuer Hörer der ersten Stunde, hat das irgendwann mal angemerkt, zu sagen, hey, mach doch mal so Learnings in die Shownotes, also in die Beschreibung hier von der Episode. Und da würde ich auch sagen, in der letzten Folge, Ecki, waren tatsächlich unsere Learnings aus meiner Sicht mit das Highlight des Podcasts. Also für all die, die sich die Folge angehört haben oder überlegen, sich anzuhören, dann lest wenigstens die Shownotes, die Learnings, dann habt ihr da vielleicht was rausgezogen für euch. In diesem Sinne würde ich sagen, ja, für mich war es eine voll gute Zeit. Danke dir, Ecki, und bis zum nächsten Mal. Gute.
Ich sag auch, auf Wiederschauen. Wie gehst du mit Scheitern um?